Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wie sieht das Libanon-Engagement des deutschen Kabarettisten Christian Springer aus? Wie frei ist die Kunstszene in Taipeh, Taiwan? Wie schlagen sich Jugendliche durch die Sprache und auf dem Theater in Hannover? Und wittert das ungarische Kino kurz vor der Wahl Morgenluft? Antwort auf diese Fragen in den nächsten 30 Minuten bei Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Die titelgebenden Fragen der gestrigen Podiumsdiskussion in der Berliner Volksbühne, womit wir nun anfangen wollen, die zeigten schon die Stoßrichtung an. Zensur, Zynismus, Kulturkampf, Verfassungsschutz gegen Kunstfreiheit. Seit dem Streit um die mögliche Abberufung der Berlinale-Leiterin Tuscha Tatl durch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nach pro-palästinensischen Protesten während des Filmfestes und seit dem weiteren Entzug von Preisen beim Deutschen Buchhandlungspreis, ebenfalls durch Kulturstaatsminister Weimer, der den Verfassungsschutz einschaltete, sehen die Veranstalter einen Stimmungswechsel, wie sie schreiben, am Werk. Sie fürchten staatliche Beeinträchtigung der Kunstfreiheit, die verfassungsgemäß ja garantiert ist. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behren zur Frage, ob die Inseln der Freiheit gleich untergehen.
Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben.
Als dieser Song von der Punkband Slime erklingt, bevor die Gäste das Podium betreten, ist klar, hier findet keine Diskussion mit offenem Ausgang statt, sondern eine Demonstration der Kulturbranche gegen das politische Eingreifen des Kulturstaatsministers. Denn Deutschland verrecke bitte steht neben anderen Zitaten an der Fassade jener Bremer Buchhandlung, denen Weimar den Buchhandlungspreis aberkannt hat. Wegen angeblicher verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse. Wolfram Weimer ist der Einladung zur Diskussion nicht gefolgt. Doch man kann der Volksbühne kaum vorhalten, nicht nach Alternativen gesucht zu haben. Die Dramaturgin Sabine Zielke verliest eine lange Liste an Namen aus der Union, die abgesagt haben.
Dr. Ottilie Klein, CDU-CSU-Mitglied des Bundestages und Abteilungsdirektorin, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Lukas Krieger, CDU-CSU-Mitglied des Bundestages und
die schlagfertige Moderatorin Katja Weber versteht es allerdings gut, ganz bewusst Weimars Fürsprecherin zu geben.
Ich habe jetzt den Job, so ein paar Aussagen immer mal wieder reinzubuttern von Wolfram Weimer, um ja sozusagen den Abwesenden anwesend zu machen.
Das führt zu einer fast psychotherapeutischen Sitzung in Abwesenheit des Patienten. Was denkt Weimer? Was kann er? Was macht er falsch? Darüber hinaus adressiert der Abend die schon vielfach diskutierten Themen. Weimers Eingreifen in den Buchhandlungspreis mit dem sogenannten Haber-Verfahren, seine mangelnde Kultur- und Politikkompetenz. Interessant wird es bei den juristischen Fragen, für die der Journalist und Jurist Ronen Steinke in der Runde zuständig ist. Den Verfassungsschutz bezeichnet er als besorgniserregenden Geheimdienst. Seit dem Jahr 2000 habe sich dessen Personal verdoppelt, das Budget verdreifacht. Steinke warnt, dass Anfragen, wie Weimer sie beim Buchhandlungspreis gestellt hat, zum Alltag werden könnten. Erhellend seine Einschätzung, weshalb Weimer nicht weiß, was den Buchhandlungen konkret vorgeworfen wird.
Also da heißt es, es sollen personenbezogene Daten an die Behörde, in Klammern dann Herrn Wolfram Weimer zum Beispiel, übermittelt werden, damit er dann entscheidet. Und was Wolfram Weimer macht, ist, ich will es gar nicht wissen. Er delegiert die Verantwortung, die eine Behörde hat, an den Geheimdienst.
Er sagt ja in diesem Zeitinterview beispielsweise, das dürfen die mir nicht sagen. Er sagt nicht, ich will es nicht wissen.
Ist wahr.
Ist doppelt verblindet sozusagen.
Jeder möge googeln. Ja, Paragraph 20 Bundesverfassungsschutzgesetz, da steht es explizit drin. Personenbezogene Daten dürfen unter bestimmten, wie gesagt, Voraussetzungen übermittelt werden an die entscheidende Behörde. Klarer könnte es nicht sein, dass das, was Wolfram Weimer da sagt, nicht stimmt.
Der Journalist Friedrich Küppersbusch fordert pointenreich Weimers Rücktritt. Die Autorin Nora Bosson fällt eher unangenehm auf mit dem Ausspielen der Subventionen für Opernhäuser gegen alternative Buchhandlungen.
Die Oper hat der Markt schon lange verlassen. Und da werden Millionen, Milliarden reingepumpt, eher für ein Publikum, was sich dann auch am Tegernsee wieder trifft.
Das Volksbühnenpublikum zeigt sich in der anschließenden Fragerunde weniger konsiliant als das Podium. Man sei zu verständlich. Gegenüber Weimar, spreche sich nicht stark genug gegen die autoritäre Wende aus, die im Gange sei. Der Verleger Sebastian Gugolz will das nicht auf sich sitzen lassen, wendet aber ein.
Ich finde nicht, dass wir unentschieden sind oder vermittelnd sind, aber ich möchte auf der anderen Seite auch nicht diese klassenkämpferische Attitüde aufgreifen und mich selbst jetzt als Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels von der Politik verabschieden und zu sagen, wir gehen jetzt in völlige Opposition zu euch. Wir verurteilen ganz entschieden, dass Vorgehen in diesem Zusammenhang. Für uns ist die Konsequenz aber nicht, dass wir jetzt alle Dämme abbrechen und mit dem BKM nicht mehr sprechen und nicht mehr kollaborieren.
Möglichkeiten des Austauschs sind nie verkehrt. Allerdings bleibt die Veranstaltung zu sehr beim bekannten Fall Buchhandlungspreis stehen und versäumt die Einordnung ins große Ganze. Welche kulturpolitische Agenda die Union mit Weimars Agieren im Blick hat, ob der Kulturstaatsminister eher dilettantisch agiert oder Kalkül hinter seinen Aktionen steckt, bleibt unbeantwortet. Und auch die Frage, ob Karin Priens Familienministerium mit dem Umbau des Programms Demokratie leben in diese Art von Kulturkampf einzuordnen ist. Und was das in der Konsequenz für die Zivilgesellschaft bedeuten würde, all das bleibt hier allzu unterbelichtet.
Schlechte Sicht- und Lichtverhältnisse bei einer Berliner Diskussion über Kunstfreiheit. Barbara Behrendt aus der Berliner Volksbühne. Wir bleiben beim Thema Kunstfreiheit und der Frage, was es heißt, eine freie Buchhandlung zu betreiben, aber auf einem anderen Kontinent. Außer Vatikanstadt unterhält kein europäisches Land eine diplomatische Vertretung auf der Insel Taiwan. Chinas Ein-China-Prinzip verhindert nämlich seit 1971 eine Mitgliedschaft Taiwans bei den Vereinten Nationen, bedroht zudem die Insel militärisch. Taiwan gilt als Vorzeigedemokratie in Südostasien. Aber was ändert sich da gerade kulturell? Eberhard Spreng hat sich in der Hauptstadt und den Künsten in Taipeh umgehört.
Das Taipeh Fine Arts Museum aus den 1980er Jahren ist ein moderner Bau, der sich an vielen Stellen nach außen öffnet. Auch zu einem Garten, in dem die Abschlussperformance der Taipeh Kunstbiennale veranstaltet wird.
Ask me whether I still enjoy my Christmas dinner.
Etwas schräg klingt der Gesang von Performerinnen und Performern, die allesamt, was beabsichtigt ist, die Tonhöhen nicht richtig treffen. Sie wandern durch den Garten des Museums quer durchs Publikum. Konzipiert wurde die Biennale von Kuratoren aus dem Hamburger Bahnhof, während am Nationaltheater der deutsche Regisseur Christopher Rüping, die Wuppertaler Tanzkompanie und viele weitere europäische Künstlerinnen und Künstler gastieren. Taiwans Kulturlandschaft ist auffällig international. Das hat auch politische Gründe, erklärt der Festivalmacher Yusuke Hashimoto. Die taiwanische Regierung nimmt viel Geld in die Hand, um die Kultur zu unterstützen. Es geht darum, die Unabhängigkeit zu wahren. Denn das Land wird nicht offiziell anerkannt. Statt des diplomatischen Weges halten sie über die Kultur den Kontakt mit der Welt. Und man beobachtet auf Taiwan genau, was in der südasiatischen Nachbarschaft mit der Kunstfreiheit geschieht. Vor allem in Hongkong. Die taiwanische Kuratorin Ellen Liu.
That owner of a bookshop in Hong Kong.
Vor Tagen wurde ein Hongkonger Buchhändler festgenommen, weil er China-kritische Bücher verkaufte, unter anderem die Autobiografie des berühmten Unabhängigkeitsaktivisten Jimmy Lai.
Jimmy Lai?
Die Verfolgung von Buchhändlern, von Aktivistinnen und Künstlern in Hongkong hat nun Tradition. Viele gingen in den letzten Jahren nach Taiwan ins Exil. Das beobachtet der einflussreiche Autor und Theaterdramaturg Yi Wei-Keng. Demokratie und freie Rede haben wirklich Schaden genommen. Wir haben jetzt in Taiwan aus Hongkong emigrierte Künstler, die vor Zensur und der Einschränkung der Kunstfreiheit fliehen. Mit dem Buchhändler Lam Wing-Kee begann der Exilreigen. Sein Hongkonger Causeway Bay Buchladen geriet 2015 in den Fokus Pekings, denn seine Kundinnen und Kunden suchten bei ihm nach Büchern, die in China nicht zu kaufen waren. Heute ist Causeway Bay Books in Taipeh angesiedelt. Der Aktionskünstler Casey Wong emigrierte 2021. Das nationale Sicherheitsgesetz nahm uns in Hongkong die Freiheit. Es ruiniert das Vertrauen zwischen den Menschen. Die Leute ziehen sich zurück, isolieren sich, was Depressionen und sogar Selbstmord verursacht. Eine Massenflucht aus Hongkong nach Taiwan findet allerdings nicht statt. Die restriktive Zuwanderungspolitik Taipehs soll Infiltration durch Festlandschinesen verhindern, was heute auch immer mehr Hongkong-Chinesen betrifft. So beobachtet die Taiwaner Kulturszene aus einer prekären Sicherheit und einem Abstand von 380 Seemeilen die aktuellen Entwicklungen in Hongkong. Angetrieben auch vom Stolz auf Jahre des Kampfes für Freiheit und Demokratie, an die die Bloggerin Emily Yi Wu in einem Podcast des Instituts für Auslandsbeziehungen erinnert. Wir sind eine junge Demokratie. Nur wenige wissen, dass wir 38 Jahre unter Kriegsrecht leben mussten. Und wenige wissen, dass die Menschen hier so erbittert dafür gekämpft haben, was wir heute sind. Deshalb reagiert Taiwans Kultur nervös auf Zensur und Cancel Culture in Hongkong. Auch aus Sorge, dass ihr ein vergleichbares Schicksal droht, sollte China die Insel annektieren. Kernaufgabe bleibt der Kampf gegen offizielle Narrative von einer jahrtausendealten Verbindung der Insel mit Festlandchina. Dramaturgin Ellen Liu. Taiwan war nie Teil der Volksrepublik China. Die Geschichte Taiwans ist zwar komplex, aber das ändert nichts daran, dass wir über unsere Geschichte selbst bestimmen dürfen. Exemplarisch spiegelt sich diese Komplexität im Werk des queeren taiwanischen Künstlers Skylar Chen. Seine Gemälde, die stilistisch an die neue Sachlichkeit erinnern, spiegeln in figurenreicher Vielschichtigkeit die Vorgeschichte des modernen Taiwan. Geschichten von Migration, Militärherrschaft und der eigenen Familie. In Taiwan kann man derzeit erfahren, was Kultur leisten muss, wenn Politik aufgrund einer geopolitischen Zwangslage nicht agieren kann.
Berichtet Eberhard Spreng aus Taipeh. Israel und Libanon haben Gespräche vereinbart, beschießen sich aber weiter. Israelische Angriffe gibt es im Süden des Libanon. Die Hisbollah feuerte ihrerseits Geschosse auf den Norden Israels. Nächste Woche soll es in Washington Gespräche zwischen den beiden Staaten Libanon und Israel geben. Das ist die politische Seite der Entwicklung. Wie sieht die kulturelle aus? Beirut wurde ja einst auch das Paris des Nahen Ostens genannt, wegen seiner europäischen und orientalischen Einflüsse. Gassen mit Gusseisenbalkongittern etwa in der Altstadt. Das historische Zentrum Beiruts ist aber längst verloren. Der bayerische Kabarettist Christian Springer engagiert sich seit vielen Jahren dort. Er hat 2012 die Organisation Orienthelfer gegründet. Seit 2017 sind libanesische Partner dabei. Ihn habe ich gefragt, sie bringen Kultur und humanitäre Hilfe in den Libanon, machen auch Ausstellungen.
Ja, das ist so richtig. Ich habe 2023, das war wenige Monate vor dem 7. Oktober, eine Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Bildern machen dürfen, die ich mit einem Kollegen hergestellt habe. Eine Bombenaussicht hieß das. Das war eine vielbeachtete Fotoausstellung. Was uns gelungen ist, wir haben die in der Hauptstadt des Libanon gemacht, in Beirut, und letztes Jahr in Tel Aviv. Ich glaube, wir sind die wenigen Künstler, die in beiden Ländern sein dürfen und sein wollen, und für uns ist das eine kleine Handreichung, ein kleiner Mosaikstein zu einem Weg auf einem friedlichen Beieinander.
Haben Sie Kontakt, oder anders gefragt, ist Kontakt aufzunehmen zu Freunden, Kollegen, Künstlern, Kulturschaffenden im Moment möglich?
Wir sind mehrere Stunden am Tag in Kontakt mit dem Libanon. Also mein letzter Anruf ist eine Stunde her. Da haben wir Kontakt mit Feuerwehrleuten, weil mein humanitärer Verein auch Hilfsgüter an die Hilfsmannschaften bringt. Auch mit Leuten aus dem Süden, also mit vielen, vielen Regionen. Und eines muss ich sagen, das ist nicht die Nervenberuhigung jetzt, aber der größte Teil des Libanon wird nicht bombardiert. Es ist da ein Überleben möglich, und da versucht man jetzt auch ein bisschen ein kulturelles Leben aufrecht zu erhalten, was so geht. Denn die Libanesen haben eines, einen Blick nach vorne. Und das ist wirklich unglaublich für uns. Und ich kann da viel lernen als Künstler, als Mensch und auch als humanitärer Helfer.
Wie muss ich mir das vorstellen, jenseits der Kampfhandlungen, jenseits der Feuergefechte? Was heißt kulturelles Leben? Wo findet das statt? Vieles ist doch geschlossen, oder ist das nicht richtig?
Es ist vieles geschlossen, aber wenn irgendeine Feuerpause da ist, dann wird ein Kino wieder aufgemacht, wird ein Theater aufgemacht. Nur sind wir jetzt am Beginn der Sommermonate und Frühsommermonate, und da ist der Libanon sehr berühmt und bekannt für die Festivals. Da gibt es das Festival der Dichter in Sachle, die größte christliche Stadt im Nahen Osten. In Baalbek das Festival, das wird sehr schwierig werden, weil das im Gebiet liegt, wo sehr viele Hisbollah-Stellungen und Hisbollah-Leute leben. Das Interessante ist, diese Festivals sind alle noch nicht gecancelt. Und je weiter man im Libanon in den Norden geht, umso mehr sagt man, nee, im Sommer machen wir dieses Festival. Und wenn man denkt, naja, da hört man dann so ein bisschen arabische Musik. Nein, also man muss sich das schon so vorstellen, dass im Libanon in diesen Sommerfestivals, da waren die Scorpions, John Legend, Mireille Mathieu, Patti Smith, also um nur ein paar so deutsche oder internationale Namen zu nennen. Kultur ist im Libanon wirklich ein ganz, ganz großes Standbein und ist auch jetzt nicht tot. Und da darf ich tatsächlich...
Aber doch, Entschuldigung, Herr Springer, vermutlich doch nur in den christlich geprägten Vierteln, oder sehe ich das falsch?
Je weiter man in den Norden geht, gibt es Tripoli, das ist eine sunnitische Stadt. Also wir reden ja über einen vielethischen Staat, Libanon. Im Drusengebiet gibt es ein ganz berühmtes Festival, bei Edin Festival. Also eines muss man sagen, die Hisbollah war nicht bekannt für in ihren Gebieten große kulturelle Veranstaltungen zu machen. Das hatte immer mit Politik zu tun. Also da findet man mehr Waffen als Bücher. Das sage ich ganz provokant, weil es auch so ist, weil ich das kenne, weil das meine zweite Heimat ist, weil ich da ganz oft war. Man schaut auch sehr auf das kulturelle Erbe des Libanon. Es gibt die größte römische Ruinenstadt, die erhalten ist. Das ist Baalbek im Osten des Libanon. Und das schaut man sehr genau, ob es da israelische Angriffe gibt oder wie sehr das in Mitleidenschaft gezogen wird.
Der israelisch-libanesische Kontakt und Austausch ist Ihnen wichtig, ne?
Absolut, ich mache den selber. Es war jetzt gerade im März der Welttag der Poesie und Libanon ist stolz auf seine Dichter. Und an diesem Welttag der Poesie haben die libanesischen Dichter gesagt, wir wollen daran erinnern, wie Worte in den Tagen des Umbruchs im Libanon zu einer Form des Überlebens wurden. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Geschichte. Das Überleben der Kunst steht ganz weit oben auch bei den Menschen im Libanon.
Sagt der Kabarettist Christian Springer über sein Engagement im Libanon. Warum gibt es im Deutschen 100 Wörter für Gehweg, aber keins dafür, wenn du satt und glücklich in den Mittagsschlaf fällst? Und wer sagt eigentlich, was richtiges Deutsch ist? Das sind nur zwei der Ausgangsfragen für eine spielerische Theaterarbeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Das junge Schauspiel hat dazu einen Draufsichtsrat gegründet. Schülerinnen und Schüler haben Stücke zu Themen entwickelt, die naturgemäß aus ihrem Alltag kommen. Regisseurin Vera Mahne hat eine Szenenfolge daraus entwickelt unter dem Titel Deutsch, du Schuft. Und Michael Lages hat das Projekt gesehen.
Am Schluss versammelt sich das Ensemble um die Suppe, für die am Beginn des Abends zunächst die Kartoffeln geschnibbelt wurden. Die Erdäpfel, wie sie Schauspielerin Alrun Hofert vorstellte. Sie stammt aus Breisach, nicht weit von Freiburg, und beherrscht noch die Mundart der Heimat, breitestes Alemannisch. Und schon damit ist der Theaterabend ja mittendrin im Thema und benennt das Ungleichgewicht zwischen sogenanntem Hoch- oder besser Standarddeutsch und den Dialekten der Regionen. Das muntere Quartett der Spielerinnen und Spieler, divers besetzt unter anderem auch mit Kybra Sekin, die im elektrischen Rollstuhl über die kleine Ballhofbühne flitzt, arbeitet eine Liste von Aufgaben ab, in deren Verlauf sie die Regeln hinterfragt und überprüft, nach denen Sprache funktioniert, speziell die Deutsche, die im Vergleich zu vielen anderen ja deutlich mehr Ordnung zu schaffen versucht, etwa dadurch, dass die Welt unterteilt wird in der, die und das, dass auch die Gabel, der Löffel und das Messer überraschenderweise ein Geschlecht haben, ist allerdings nicht der Grund dafür, dass auch Deutsch eher männlich geprägt ist. Gegen das generische Maskulinum setzt Jasmin Mowafek das frenetische Femininum im Rap.
Du sagst, Deutsch ist die Sprache der Dichter und Denker, aber wo sind die Geschichten und Gesichter der Denkerinnen? Wo sind die Dichterinnen? Wo die Philosophinnen? Wo sind die Geschichterinnen, Bücherinnen, Berichterinnen? Immer wieder, wenn du sagst, ihr seid doch mit gemeint. Ich red nur noch von Chillerinnen, Goethen und Kleisten, red von Krillerinnen, Killerinnen, Krötinnen, Meisterinnen, Frauschaften, Schneeleute, Feuerwehrpersonen. Und die Männer sind schon mit gemeint. Bitte nicht weinen.
Da allerdings vermengt das Team um Regisseurin Vera Mahne Kultursoziologie, Gesellschafts- und natürlich auch Sprachgeschichte ein wenig angestrengt miteinander. Denn die Sprache selber ist in dieser fundamentalen Frage der Sichtbarkeit der Geschlechter ja eher nicht höchstpersönlich der Schuft, der im Titel des Stückes steht. Eher schon führt die Sprache selber gerade junge Leute in die Irre, wenn es um frühe Gefühle geht, die erste Liebe zum Beispiel. Kybra Sekin und Tom Scherer probieren sie aus, mit Hofert und Mowafek als ironisch kommentierendem Chor.
Wow. Wenn ich dich sehe, bekomme ich Lust zu kochen.
Oh my God, ooh.
Und deine Socken finde ich irgendwie gut.
Nein, nein.
Ja, voll, nein. Ja, richtig. Heißt das alles jetzt, dass ich verliebt bin in dich?
Sinin harikan benim harikam sende yağmur yağıyorsa ben de ıslanıyorum.
Und immer wenn du lachst, finde ich es lustig. Wenn du etwas Komisches machst, dann hab ich Spaß. Alles, was du krass findest, finde ich auch krass. Wenn es bei dir regnet, werde ich auch nass.
In den besten Momenten gelangt die Sprachüberprüfung dann an den wichtigsten Kern der Konflikte, dass nämlich nichts geht und schon gar nichts gut geht, wenn die Sprache nicht hilft, genauer deren verantwortungsvolle Benutzung, das Sprechen selber, die Kommunikation. Das Drama beginnt, wenn die nicht mehr möglich scheint, wie unter Freundinnen auf dem Schulhof.
Es tut mir leid, aber lass uns wenigstens streiten. Du ignorierst mich. Ich friere, wenn du frierst. Sag mir, wie ich uns wieder reparier. Sprich doch mit mir.
Da kommt der Abend den Erfahrungen der jungen Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Draufsichtsrat sicherlich am allernächsten. 9 junge Leute aus mehreren hannoverschen Schulen haben das Projekt begleitet und nachdem im Finale ein aufblasbares Monstrum aus der kleinen Bühnenküche hervorquillt und wohl das riesige Maß an Nichtverstehen im Alltag symbolisieren soll, stürmt auch der Draufsichtsrat auf die Bühne und kann sich feiern lassen. Auch wenn natürlich eine Menge fehlt, mit der Zerstörung verantwortlicher Sprache, die mit der Allgewalt des Internets einhergeht und verächtliches Schimpfsprech wie »Du Opfer« und noch weit Schlimmeres hervorgebracht hat, hat sich dieses Projekt nicht beschäftigt. Hoffentlich noch nicht.
Michael Lages aus Hannover war das. Auch ein möglicher Regierungswechsel in Ungarn bedeutet ja nicht zwingend ein Ende des Orbanismus, der illiberalen Demokratie. Denn der ungarische Regierungschef hat in 16 Jahren Herrschaft auch die Leitungen von Kultureinrichtungen und Medienanstalten in seinem Sinne restriktiv umgebaut. Populismus, abhängige Justiz, Anti-EU-Politik gefällt nicht allen, von der Korruption mal ganz zu schweigen. In der ungarischen Filmszene sehen viele einen Wahlsieg der Opposition morgen herbei, auch weil die Regierung den Zugriff auf das Filmschaffen in den letzten Jahren verschärft, Filmförderung steuert. Es gibt aber nicht nur Resignation, sondern auch Aufbruchsstimmung. Unabhängige, kritische Independent-Filme entstehen. Christian Berndt über das ungarische Kino vor den Wahlen.
Am I optimistic? Yeah, the optimistic thing is that in the past 16 years people became depressed.
Ja, er sei optimistisch, was einen Wahlsieg der Opposition betrifft, sagt Gesa Jakwai. In den vergangenen 16 Jahren seien die Menschen in Ungarn zwar immer depressiver geworden und hätten nicht mehr daran geglaubt, dass Viktor Orban abgewählt werden könne, doch diesmal sei das anders. Jakwai ist Filmkritiker bei Népszava, nach eigenen Angaben der letzten verbliebenen Oppositionszeitung und außerdem künstlerischer Leiter des wichtigsten ungarischen Filmfestivals, des Cinefest Miskolc.
People start to believe that it can be a turnaround.
Die Menschen fingen an zu glauben, meint Jakwai, dass eine Wende möglich sei. Zwar brauche die Opposition eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um die autoritären Gesetze der Orban-Regierung wieder rückgängig machen zu können, doch laut Umfragen sei das möglich. Unter den unabhängigen ungarischen Filmschaffenden herrsche Euphorie. Viele von ihnen haben das Land in Orbáns Regierungsjahren zwar verlassen, aber seit etwa 4 Jahren, so Jakwai, gäbe es immer mehr unabhängige Filme, die auch in den Kinos und auf internationalen Festivals erfolgreich liefen. Staatliche Förderungen bekämen sie allerdings nicht, sondern nur patriotische, konservativ geprägte Filme oder Produktionen regierungsnaher Produzenten. Das sei nicht immer so gewesen, meint Jakwai. Als Viktor Orban ihn nach seiner Wiederwahl 2010 zum Filmkommissar machte, habe Andrew Weiner das ineffektive ungarische Fördersystem reformiert. Weiner war ein Freund Orbans und hatte zuvor in Hollywood als Produzent gearbeitet.
Some people say that that was a golden age.
Manche sprechen von einer goldenen Ära des ungarischen Films, die damals angebrochen sei. László Nemes etwa gewann mit Son of Saul den Oscar. Gleichzeitig hätten die Filmemacher mit dem neuen Fördersystem an Autonomie verloren, so Jakwai. Mit dem Tod Andrew Weiners 2019 sei diese Ära zu Ende gegangen. Die Regierung, so Jakwai, habe inzwischen einen Kulturkampf gegen alles eröffnet, was sie als liberal, links oder westlich dekadent einschätze. Das bekommt auch Cornél Mundruczó zu spüren. Der Film- und Theaterregisseur gehört zur goldenen Ära des ungarischen Kinos, dreht und inszeniert aber seit Jahren im Ausland. Sein letzter in Hollywood koproduzierter Film, Adversi, lief diesen Februar im Wettbewerb der Berlinale. Der Kulturkampf in Ungarn sei extrem, so Mundruczó. Damit seine Kinder nicht in einem autoritären System aufwachsen, lebt er heute in Berlin. Aber er arbeitet weiter fürs Theater in Budapest und blickt zuversichtlich auf die Wahlen, auch wenn die Opposition keine Zweidrittelmehrheit bekommen sollte. Alles ist besser als die Halbdiktatur der letzten Jahre, meint Mundruczó. Auch wenn die Situation für unabhängige Filmschaffende in Ungarn extrem schwierig ist und der Druck, sich in den Dienst der filmischen Propaganda der Regierung zu stellen, hoch sei, blickt er auf die Entwicklung des Independent-Films in Ungarn dennoch positiv. Sehr positiv sei, meint Mundruczó, dass die Independent-Filme inzwischen ein Publikum fänden. Gerade junge Leute kämen zurück ins Kino, um diese Filme zu sehen, während die teuren, staatlich geförderten Produktionen an den Kassen meist floppten. Auch der vielfach preisgekrönte ungarische Regisseur Szabolcs Hajdú dreht seine Filme seit über 10 Jahren unabhängig.
The Hungarian film culture, the Hungarian cinema, in this moment the independent cinema.
Die eigentliche ungarische Filmkultur, meint Hajdú, sei das unabhängige Kino. 80% der Filmemacher würden unabhängig arbeiten, doch die restlichen 20%, die regierungskonforme Filme machen, bekämen das ganze Geld. Hajdú dreht inzwischen im Ausland und hofft sehr auf einen Wahlsieg der Opposition. Die letzten 16 Jahre waren ein Albtraum, meint Hajdú. Viele Regisseure hätten das Land verlassen, andere seien depressiv geworden oder dem Alkohol verfallen. Wenn die Regierung Orbán wirklich abgewählt werden sollte, stünden auf jeden Fall viele ungarische Filmschaffende bereit für einen neuen Aufbruch, ob in der Heimat oder im Ausland.
Berichtet Christian Berndt. Die Debatten um den Literaturkritiker Dennis Scheck reißen nicht ab. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Die Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich fordert im Kölner Express, es müsse Schluss sein mit der Verächtlichmachung von Literatur. In ihren Augen sind die Aussagen von Dennis Scheck nicht nur frauenfeindlich, sondern er würdige auch Bücher herab, indem er sie in die Tonne schmeiße. Sie und Dennis Scheck sind schon seit längerem unterschiedlicher Meinung, wenn es um Literaturkritik geht. Der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen kann die Kritik an Dennis Schecks Äußerungen hinsichtlich der Bestseller von Ildikó von Kürti und Sophie Passmann durchaus nachvollziehen. Allerdings erinnerte er in einem Gespräch in unserer Sendung Fazit noch einmal daran, dass das Verhältnis Kritiker und Autorin noch nie besonders harmonisch war.
Ich möchte sozusagen die Rolle des Kritikers als jemand, der durchaus auch Aggressor ist, also auch die Kritikerin kann ja Aggressorin sein, durchaus verteidigen. Also das Feilen an der böswilligen oder boshaften Formulierung, das ist einfach Teil des Berufs. Die grundsätzliche Frage ist nur, welche Formulierung man dabei wählt. Wenn man beim Kritisieren eines Buches eben dann in die entsprechende Richtung ausschlägt, dann zeigt das einfach, dass man Ressentiments mitschleift, die mit Literatur dann vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun haben.
Der Kulturwissenschaftler Johannes Franzen. Während heute die Auseinandersetzung zu großen Teilen in den sozialen Medien geführt wird, verfassten in früheren Zeiten Autorinnen ganze Bücher, um ihrem Ärger Luft zu machen. Tod eines Kritikers von Martin Walser als Reaktion auf den Kritiker Marcel Reich-Ranicki ist wohl eines der prominentesten und eines der umstrittensten. 100.000 Menschen lauschten mehr als 50 Bands, die gestern Abend in Budapest ein Protestkonzert gaben. Jede Band spielte einen regierungskritischen Song. Das Ziel, ein Regierungswechsel und die Abwahl Viktor Orbáns, das erklärte Organisator Robert Puscher.
Das oberste Ziel ist, dass diejenigen, die wegen einer bestimmten Band hierher gekommen sind, politisiert werden. Und natürlich, dass sie wählen gehen und jeden, den sie kennen, zum Wählen mitnehmen.
Ja, und die Wahl in Ungarn, die findet morgen statt. 76 Meter hoch mit einer goldenen Engelsfigur und gekrönt mit 2 Adlerstatuen. So soll er aussehen, der Triumphbogen, den sich US-Präsident Donald Trump errichten lassen will. Neben einem geplanten Ballsaal im Weißen Haus, einem Umbau des Kennedy Centers, das inzwischen als erstes Trumps Namen führt, wird der Triumphbogen ein weiteres Bauvorhaben sein, das Trump in seiner Amtszeit in die Wege geleitet hat. Ein Versuch, sich Größe durch Monumente zu erkaufen. Ob dies tatsächlich gelingt, muss dann die Zukunft zeigen. Die Berliner Autorin Nadja Küchenmeister ist mit dem Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik ausgezeichnet worden. Die Jury lobte die präzisen und anspielungsreichen Gefühlsstudien, die die Autorin in ihrem Gedichtband »Der große Wagen« entfaltet habe. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg gestiftet.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lohweg am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Nachrichten gleich, danach die Information am Abend. Ein Thema doch, die USA-Iran-Gespräche in Pakistan dauern an. Ihnen einen guten Abend, ein gutes Wochenende.